Es ist so krass, wer heute geboren wird, wird bis zu 13 ganz unterschiedliche Berufe ausüben in Zukunft. Herzlich willkommen zu Make My Monday, dem Kreativ-Podcast von Fogdarms Worldwide. Ich bin Christopher Wehr, Chief Creative Officer und euer Host. Und heute geht es darum, wie man sich in so einer Situation immer wieder selbst erfinden kann. Und dazu habe ich einen ganz tollen Gast da, nämlich Gerrit Danz. Ja, unser Gast Gerrit war in seinem Leben schon Kurierfahrer, Notariatsmitarbeiter, Werbekaufmann, Copywriter, Creative Director, Drehbuchautor und Moderator und. Heute ist er Trainer, Bestsellerbuchautor, auch Biolandwirt und er hält viele Vorträge und ist sogar Erfinder einer Kreativmethode. Herzlich willkommen, Gerrit, zu Make My Monday. Toll, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Unser Thema ist sich neu erfinden. Und das ist ein super spannendes Thema, auch für alle, die jetzt zuhören. Es geht um dich, es geht um dich selber. Mhm. Wie kannst du dich neu erfinden? Und es ist ja immer spannend, sich damit zu beschäftigen. Kann aber auch unangenehm sein, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist. Aber heute geht es darum, auch Lust zu machen, sich neu zu erfinden, auch wenn man es vielleicht gar nicht muss. Ne? Und da haben wir einen tollen Experten mit Gerrit da. Und da ist die Frage erstmal, wann muss man sich eigentlich neu erfinden? Wann ist das wichtig?
Ja, ich denke mal, das ist einfach immer dann angesagt. Ich weiß gar nicht, ob man wichtig sagen kann, aber es ist auf jeden Fall dann angesagt, wenn man erstens Lust darauf hat. Weil das ist ja schon ein spannender Vorgang, finde ich ganz persönlich, auch aus eigener Erfahrung. Wenn man wahrnimmt, dass man spezielle Talente hat, Vorlieben hat, vielleicht auch Vorbilder hat und sagt, ich möchte gerne in diese Richtung gehen, die ich bisher noch nicht hatte. Und das andere ist natürlich, das sind dann die echten Notwendigkeiten. Das heißt also, wenn du sagst, ich habe eine innerliche Kündigung schon ausgesprochen, nehmen wir mal an, du bist angestellt und dümpel da schon seit Monaten rum und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich mein Leben weiter so führen möchte. Und sich dann zu überlegen, nicht nur, ich wechsle einfach den Arbeitgeber und es ändert sich aber am Thema nichts, sondern ich schaue mal, ob das, was ich wirklich will, vielleicht eine völlig andere Geschichte ist. Also das sind mal so Notwendigkeiten, wo man sagen kann, ja, also da erfinde ich mich jetzt mal neu, da probiere ich mal einfach neue Wege aus. Im Grunde kann man ja sagen, ist das wie bei Unternehmen auch, die sich immer wieder neu erfinden müssen. Netflix ist so ein gutes Beispiel. Die haben sich fünfmal neu erfunden von ich schicke dir eine Pappbox mit einer DVD durch die Gegend. So haben die angefangen. Heute sind sie ein Teil von Hollywood, produzieren Spielfilme und Serien. Also ein kompletter Wandel innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Und ich denke mal, dass das bei den Menschen, die so ein Unternehmen ja ausmachen oder so eine Organisation, nämlich den Menschen, eben genauso aussehen muss.
Ja, da muss ich jetzt auch bei mir an zwei Situationen denken, wo sich was geändert hat, wo ich musste. Das war sozusagen mein erster Karriereabschnitt war am Theater, wo ich da das Problem hatte als junger Regisseur und Regieassistent. Ich hatte immer so lange Pausen zwischen meinen Verträgen und es war irgendwie hatte ich auch so den Eindruck, ja, das ist alles so subventioniert und man kocht so in seiner eigenen Bubble. Das ist irgendwie, das kann es nicht sein. Und dann kam bei mir das mit der Werbung dazu, ne? Ja, was ich dann im Grunde als neues Feld entdeckt habe. Am Anfang noch mit so einem Dünkel von der Hochkultur kommt und der wurde mir dann aber schnell ausgetrieben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das auch ein tolles Feld ist für mich, weil man dann nichts organisieren muss, sondern sich nur tolle Ideen auszudenken hat. Ja. Das war so eine Neuerfindung, aus der, ja, aus einer schwierigen Situation heraus. Dann habe ich nochmal dadurch mit Inspiration aus der Werbung nochmal ein Theaterstück geschrieben und das war dann im Grunde so mein Abschluss, was ich dann auch aufgeführt habe, mein Abschluss von dem Part. Und dann war wieder nach einer Weile in der Werbung, fehlte mir der Live-Kick. Und dann bin ich jetzt sozusagen dahin gekommen, wo ich jetzt bin, zur Live-Kommunikation, weil hier im Grunde so alles zusammenkommt. Ne? Also es ist so bei mir dann so, wo man merkte, da bin ich unzufrieden, wie du auch beschrieben hast, ne, ich bin da unzufrieden, das kann es doch nicht gewesen sein, so jetzt. Ne?
Ja.
Und dann haben sich da aber neue Sachen daraus dann ergeben. Ne?
Ja, ja,
und das ist nicht immer schön, wenn man in so einer Situation eigentlich ist. Ne?
Das stimmt.
Aber es ist eine wichtige, gute Chance einfach auch. Ne?
Ja, und ich glaube, es macht einem, je älter du wirst und je häufiger du das womöglich auch schon gemacht hast, ne? Also diesen Blick auf dich selbst und sich zu fragen, wie geht das jetzt hier eigentlich weiter? Es macht einen ja auch immer klüger. Also es schärft den Blick für das, was du willst und was du vielleicht auch nicht willst. Also ich habe irgendwann in meinem Leben dann mal einen Kontakt gehabt in Richtung Fernsehen und habe beide Systeme kennengelernt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, / Fernsehen und eben auch privat. Und das sind einfach deutliche Unterschiede und habe festgestellt, dass das Öffentlich-Rechtliche nicht so meins ist, weil es ist eben öffentlich-rechtlich. Nicht? Also allein die Abrechnungen, wenn ich mich daran erinnere, das sind solche unglaublichen mathematischen Gebäude, die verstehst du selber nicht. Die verstehen sogar Steuerberater zum Teil nicht. Und ich habe erlebt, sogar Finanzämter verstehen sie nicht. Und die sind ja nun auch eine Behörde. Also das
sind
war
ja
wirklich so.
Spezialisten für sowas, dachte ich.
Ne? Eigentlich ja, sollte man meinen. Also aber ne, und dann muss man sich eben auch fragen, willst du das? Ist das oder ist das vielleicht gar nicht das System, in dem du arbeiten möchtest? Hab dann aber auch für zum Beispiel Spiegel TV gearbeitet. Das ist jetzt nur eine private Firma, Organisation, wo das Ganze schon wieder ganz anders ausgesehen hat und was mir deutlich näher lag, vermutlich schon deshalb, weil ich eben auch eher privatwirtschaftlich geprägt bin, also in Unternehmen immer gearbeitet habe, auch davor angestellt und habe gemerkt, ne, das ist auf jeden Fall mein Weg. Ich kann nicht für so eine Behörde arbeiten, also zumindest nicht in dem Kontext, in dem ich da
Also wir können ja nochmal bei dir von vorne anfangen. Mhm. Wann musstest du dich neu erfinden bisher in deiner Story?
Also das mit dem Müssen, das war gar nicht...
Oder wolltest du?
Ja, wollte. Ich, also eigentlich ging das schon sehr früh los. Also ich habe zu Kinderzeiten, also ja, das ist so ein Marker. Also die Frage ist immer, was hast du denn als Kind gerne gemacht? Weil Kinder beschäftigen sich ja mit Dingen, die komplett ungefiltert erstmal ihren Neigungen entsprechen. Die machen das, worauf sie Bock haben, Nummer eins. Und Nummer zwei, die machen auch meist aus einem eigenen Instinkt heraus Dinge, die sie ganz gut können. Also mein liebstes Spielzeug war das Kasperle-Theater.
Mhm.
So. Und jetzt springe ich mal ganz kurz nach vorne, nämlich zu dem, was ich heute mache. Heute bringe ich anderen Menschen bei, wie sie auf einer Bühne stehen können. Also habe ein Unternehmen, das heißt Präsentarium. Da coache ich Menschen in Sachen Rhetorik und Präsentation, gebe Seminare. Das hat wieder eine Bühnenpräsenz. Und das Zweite ist, dass ich selber auf einer Bühne stehe als Keynote-Speaker.
Ja, genau.
So, also wenn du das meinen Eltern erklärst, denen musst du das erklären, weil die verstehen gar nicht so richtig, was ich da mache. Aber wenn ich denen erkläre, was ich heute mache, dann und die haben das dann verstanden, dann sage ich,
so wie früher.
Das war ja klar. Das musste ja so passieren. So, ne? Ich hatte aber damals schon die Idee, es unternehmerisch anzugehen. Weiß der Henker, woher das kam? Weil ich komme aus einer Familie, die komplett angestellt war. Also bei uns gab es keine Unternehmer, es gab keine Selbstständigen. Also ich bin tatsächlich der Erste in dieser ganzen Familie, der jemals diesen Weg den Fuß nach außen gesetzt hat und sich aus dem Kontext des Arbeitnehmers verabschiedet hat, wo ich auch einiges an Kopfschütteln geerntet habe tatsächlich.
Ja, das glaube ich. Aber was kam denn nach dem Kasperle-Theater? Was war dann dein erster beruflicher Schritt?
Naja, ich hatte eigentlich vor, ich wollte Fernsehmoderator werden. Also ich fand Fernsehen total irre.
Was waren deine Lieblingsmoderatoren früher?
Oh, so ganz so, also es gab mal so, bei SWF 3 gab es einen Typen, der hieß Frank Laufenberg, dessen Stimme fand ich total klasse, dem habe ich sehr gerne zugehört, der war Radio- und Fernsehmoderator. Dann Jürgen von der Lippe fand ich total klasse, der hat bei uns da in Köln im WDR hat er eine Sendung moderiert mit dem Laufenberg zusammen, interessanterweise WWF Club hieß das. Und ich habe dann mit 17 beide gemeinsam auf dem Talksofa gehabt, also ich als Schüler.
Und wir haben in der Schule eine Talkshow. Also das heißt, du bist da direkt hin und hast die eingeladen?
Ja, nee, also ich konnte die nicht einladen, weil ich kannte die nicht. Also wir hatten eben, wir hatten eine tolle Schule und das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt, dass also wenn man fragt, in welche Schule sollen denn die Kinder? Ich finde immer Schulen super, wo neben dem Lehrplan, der oftmals ja noch der Industrialisierung ähnelt, also der Zeit der Industrialisierung, eben noch viel mehr passiert. Und das war da der Fall. Also wir hatten die Möglichkeit, in Big Bands zu spielen. Es gab Theatergruppen, es gab diese Talkshow. Und es gab eben einen Menschen, der hatte einen Bezug zum WDR und der hatte auch Chancen, eben solche Prominenten einzuladen. Und so begab es sich, dass ich eben sehr schnell auf einer Bühne stehen konnte. Nicht mit Kasperlepuppen, sondern ich selber. Und fand das eben großartig, dann mit solchen interessanten Persönlichkeiten zu sprechen. So. Ja. Und daraus resultierend habe ich dann gedacht, also Fernsehmoderator wäre doch toll, wie die beiden eben, die ich da interviewt habe in sehr jungen Jahren. Van der Lippe war damals 37, glaube ich. Uns trennen immer 20 Jahre, habe ich irgendwann festgestellt. Und das blieb so im Kopf. Ich hatte allerdings das Problem, dass ich relativ früh geboren war in dem Kontext von öffentlich-rechtlich und privat. Also als ich damals Abi machte und mich entscheiden sollte, wie es weitergeht, ich hätte tatsächlich zu Öffentlich-Rechtlichen gehen müssen, um dann in dieses Medium Fernsehen zu kommen. Und das habe ich nicht gemacht. Und habe dann erstmal so den Umweg in Richtung Werbung gemacht. Das war dann der nächste Schritt. Also eigentlich kann man sagen, dieser erste Schritt der Erfindung des Werbers, also so ähnlich wie das bei dir ja auch war, war im Grunde genommen geschuldet, erstens dem Talent irgendwie schreiben zu wollen, schreiben zu können, habe schon Schülerzeitung gemacht, und irgendwas mit Öffentlichkeit zu machen, aber eben nicht auf der Bühne, nicht als Moderator, also im Grunde genommen eingeschränkt. Ich weiß, ich habe irgendwann in der Werberzeit, die ich am Ende unglaublich toll fand, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe und mit super Menschen gearbeitet habe, habe ich mal zwischendurch gedacht, Mensch, du wolltest ja eigentlich zum Fernsehen, du wolltest ja eigentlich Moderator werden, aber okay, dann hat das eben nicht geklappt.
Du hast gerne präsentiert wahrscheinlich, ne, in deiner Rolle und hast das genossen, dann die Ideen auch Kunden dann vorzustellen.
Genau.
Und hast dann so gemerkt, davon hätte ich gerne mehr.
Ja, wobei ich ganz ehrlich, dass ich kann gar nicht, also ich hatte immer noch eben diesen Jugendtraum im Kopf. Der war allgegenwärtig, aber an sich hatte ich ihn abgehakt, weil ich hätte nicht gedacht, ich war dann damals um die 30, ich hätte nicht gedacht, dass mich das nochmal erwischt. Also, dass ich dann doch nochmal zum Fernsehen kommen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber es zeigt etwas, wo ich nachher drüber nachgedacht habe, es zeigt etwas, nämlich wenn du einfach diese Träume weiter in dir trägst, vielleicht gut behütest, nicht unbedingt von dir verlangst oder von denen verlangst, dass sie tatsächlich Wahrheit oder Wirklichkeit werden, aber sie eben auch nicht abmurkst und irgendwo in den Müll wirfst, sondern sie sind halt noch da. Weil ich glaube, wenn sie dann noch da sind, irgendwo dann so in dir, dann kann es eben passieren, wenn du womöglich in den richtigen Kontext kommst, in die richtige Situation, den richtigen Menschen kennenlernst, dass es dann doch noch mal passieren kann.
Ja, und hast du aktiv was unternommen, also um von der Werbung, da hattest du einen guten Job bei BBDO, um dann zum Fernsehen zu kommen, oder wie war dieser Schritt dann?
Der ist passiert auf dem Sofa, und auf dem Sofa passierte an sich nichts aktiv.
Also ja, aber auf dem Sofa ging es ja schon los bei dir auch.
Ne? Ja, das stimmt, aber in diesem Fall ist es das private Sofa, wo ich dann mit meiner späteren, also jetzigen Frau saß, und wir haben irgendwie Fernsehen geguckt, und die hat nun einen etwas, ich sag mal, zumindest verwandten Beruf. Die hat damals beim Fernsehen gearbeitet als Visagistin. Ja. Und die hat damals schon 10 Jahre lang Stefan Aust geschminkt für Spiegel TV und Spiegel TV Magazin. Stefan war damals der Chefredakteur vom Spiegel und von Spiegel TV. Mhm. Und die haben unter anderem neben diesen ganzen wirklich klassischen Spiegelformaten auch die Nachrichten des Fernsehsenders Vox produziert. Das muss man nicht wissen, das ist so ein Insight, das ist eine Auftragsproduktion. Mhm. Und irgendwann hatte Stefan dann Nina beim Schminken mal gefragt, sag mal, wüsstest du nicht irgendjemanden, der für uns diese Nachrichten für Vox moderieren kann? Wir brauchen einen neuen Moderator, du kennst doch so viele. Dann hat sie erstmal gesagt, nö, mir fällt erstmal keiner ein.
Und hat mit allen geredet. Die hat ja in der Maske mit allen geredet dann.
Ja. Das ist das Tolle an diesem Beruf. Also erstmal ist es eine hochkommunikative Frau, die ich da habe. Und dann ist es natürlich dieser Beruf, gibt es ja so ein bisschen vor. Du bist ja so auf den letzten Metern, bevor es dann ins Scheinwerferlicht geht.
Du erlebst die Leute dann auch recht intim, ne?
Absolut.
Weil wenn du in der Maske sitzt, bist du ja erstmal ungeschminkt im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut.
Ne? Und musst dich so zeigen, wie du bist. Und da kann man wahrscheinlich ziemlich viel über die Menschen erfahren.
Genau. Ja. Und dann kam sie also irgendwie nach Hause, wir saßen auf dem Sofa und guckten Fernsehen. Und dann sagte sie immer, wolltest du nicht immer mal zum Fernsehen? Das heißt, ich habe ihr irgendwann mal von diesem Traum erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Und dann sagt sie, Stefan, sucht jemanden für Spiegel TV respektive für die Vox-Nachrichten. Mhm. Willst du da mal hin? Also da mal hin heißt zum Casting. Und dann habe ich gesagt, was habe ich zu verlieren? Wäre doch ganz lustig, lerne ich den Typen mal kennen und probiere das einfach mal aus. Und dann tatsächlich habe ich das gemacht, habe zweimal ein Casting gemacht, habe zum ersten Mal in meinem Leben vor einem Teleprompter gesessen. Weiß noch, dass ich damals bei dem Teil, wo das Wetter verlesen wird, habe ich aus Bewölkung immer Bevölkerung gemacht.
Ja.
Beim Lesen und habe mir das dann irgendwann im Prompter sehr klar gemacht, dass das Ding doch Bewölkung ist. Und und dann ist es das, ich kürze das jetzt ab, ist es das geworden. Die haben dann angerufen und haben gesagt, finden wir gut, geh mal zum Friseur, zieh dir mal eine Krawatte an und Polohemd geht hier auch nicht. Also so kam ich eben zum Casting und habe das eine Zeit lang gemacht, bin dann wieder, und das ist auch schon wieder, sind so Zufälle, bin dann von da aus über eine Ost-Connection, nämlich über seine damalige, immer noch Schwägerin, die ist Castingdirektorin in Hamburg gewesen, die suchte jemanden für den NDR, bin dann zum NDR gegangen, habe dort Programmmoderation gemacht. Das ist übrigens ein Beruf, den es nicht mehr gibt. Das heißt also, da kann man wirklich sagen, das ist eben so, sind die Momente, wo auch Berufe aussterben. Und wenn du dich jetzt darauf kaprizieren würdest und sagen, also ich will jetzt mein Leben lang Programmmoderator beim NDR werden, dann hättest du also relativ zügig deinen Beruf und deinen Job verloren. Und hab dann im nächsten Schritt, und das ist dann, eröffnet sich
ganz
einmal.
Ganz kurz, magst du das vielleicht nochmal erklären, was das ist, Programmmoderation?
Ja, Programmmoderatoren waren früher mal so Menschen, die haben sich vor eine Kamera gestellt und haben im Grunde genommen das gemacht, Christopher, was uns beide eint, nämlich wieder Werbung. Also die Programmmoderatoren haben Werbung gemacht für das folgende Programm. Ob das jetzt direkt danach kam, nach dieser Ansage oder eben am nächsten Tag. Also ich habe dann beim NDR bis nachts um 0 Uhr, kurz nach der NDR-Talkshow, habe ich immer den Zuschauern erzählt, was denn so morgen kommt oder was dann um 20.15 Uhr, habe ich ihnen gesagt, um 22 Uhr kommt der NDR-Talkshow und so, und habe das eben anmoderiert, habe Werbung dafür gemacht.
Ja.
Wiederum, also ne, da siehst du auch, dass es immer irgendwie so Parallelen gibt. Und irgendwann, da habe ich wirklich dieses Gefühl gehabt, da muss ich mich jetzt auch rausbegeben, weil das wird so ein bisschen lästig. Also erstens wurde das nicht so wahnsinnig gut bezahlt. Also da muss man ja auch immer ein bisschen gucken, dass das jetzt die Zeit, die du da investierst, irgendeine Währung hat. Das muss nicht immer Geld sein, das kann auch einfach Lernen sein. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Aber es wurde eben wirklich schlecht bezahlt. Und es hat wirklich so eine desozialisierende Wirkung. Also ich habe im Sommer dann in Lockstedt im Studio gestanden, während meine Freunde in Hamburg im Park saßen und gegrillt haben. Und das hat mich irgendwann furchtbar genervt.
Ja.
Und habe gesagt, ich muss da weg. Aber mal gucken, ob ich mit diesem Know-how, was ich da habe, noch was anderes anfangen kann. Habe eine Videokassette damals ganz klassisch geschnitten mit den Best-ofs-Moderationen. Habe das in Deutschland verteilt, an die Produktionshäuser, an die Sender, und habe das an sich gar nicht mehr weiterverfolgt. Das sind dann auch manchmal so Zufälle. Und irgendwann ruft mich an und jemand an und sagt, wussten Sie eigentlich, dass Sie im Casting für Jeopardy sind, für diese ursprünglich amerikanische Gameshow?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, ich weiß von nix. Und dann fragten die dann noch freundlicherweise, hätten Sie denn Lust dazu? Ich sage, nett, dass Sie fragen. Aber und da bin ich tatsächlich immer sehr offen und sage, was kostet es mich? Nicht? Also es ist einmal nach Köln fahren. Habe ich tatsächlich dann zweimal gemacht. Ja, und dann ist das was geworden. Und 220 Folgen. Also, und war für mich eine unglaubliche Lehre, kann man sagen.
Ja. Und also habe ich mir jetzt so zwei Sachen aufgeschrieben. Zum ersten, ne, also ruhig Träume formulieren und das auch ruhig mal erzählen, wenn man so Träume hat, die ruhig mal teilen mit der Welt. Du hast es deiner Frau erzählt, ja, und die hat dich dann irgendwann erinnert, weil sie so eine Möglichkeit gesehen hat. Hättest du das nie erzählt, wäre es nicht passiert, ne?
Also, ja, das ist ohnehin, ist eine gute Strategie, also es möglichst vielen Leuten erzählen. Also weil, ne, wenn du dann still vor dich hinträumst, dann erfährt es ja niemand. Je mehr, ich stelle mir das immer vor wie so zwei Stecker, die man zusammenbringen kann. Ne? Je mehr Leute davon wissen, von dem, was du tun möchtest, umso größer wird automatisch die Chance, dass irgendwann jemand dieses Gegenstück Stecker hat und es dann zusammenbringen kann. Das ist das eine. Und das andere vielleicht noch, man kann sich damit auch selber bewusst unter Druck setzen. Also man kann ja auch sagen, und das meine ich positiv, man kann ja, also ich nenne das Damokles-Effekt. Also indem du viel erzählst über das, was du eigentlich machen möchtest, gibst du der Welt ja den Hinweis, so, das werde ich oder möchte ich gerne mal tun. Und wenn du jetzt nicht als jemand dastehen möchtest, der die ganze Zeit nur erzählt und nie was macht, musst du ja irgendwie auch mal was dafür tun,
genau,
dass es dann irgendwann was wird. Ne?
Ja, ich habe mal, ich kann das jetzt nicht mehr genau zitieren, gelesen, dass man dann manche Sachen aber auch nicht erzählen soll, weil wenn man jetzt so seinen tollen Plan erzählt, ich möchte mit dem Motorrad durch den Himalaya und denken alle, wow, was ein toller Typ. Und dann kriegt man durch das Feedback so viel Adrenalin von den anderen zurück, dass dann die Energie es wirklich umzusetzen sinkt, weil das eigentlich schon die Belohnung ist von dem, was man eigentlich vorhat. Das fand ich nochmal so einen ganz interessanten Gedanken.
Ja, also
ich laufe jetzt hier einen Marathon und dann sagen alle, boah, toll. Und
dann, dann reicht der Applaus schon. Dann kannst du das Motorrad eingepackt lassen.
Ja, genau. Nee, aber natürlich muss man es, denke ich mal, formulieren, auch für sich selber. Und dann mal gucken, was passiert. Ne? Und dann das, was du dann ja noch gemacht hast, man muss auch was machen. Ne? Man muss auch was abschicken, beziehungsweise irgendwo hingehen und gucken, dass was passiert. Ne?
Ja, ja. Und es ist manchmal auch einfach, dass du mal simulierst in kleinen Dosen, also Dosierungen. Also ich habe mal irgendwann festgestellt, dass es ganz gut ist, wenn ich eine Idee für ein Buch habe, diese Idee nicht einfach nur in meinem Kopf zu haben, sondern mal so zu tun, als wenn das Buch demnächst rauskommt. Das heißt, also ich mache mir mal eine Titelseite. Also ich gucke gerade hin, habe hier vor mir eine Titelseite eines Buches, das ich schreiben möchte. Da steht auch Gerrit Danz schon drüber und ich habe das auch irgendwie gestaltet. Und das erinnert mich immer daran, dass das noch droht, dass ich da noch Lust zu habe. Und es tut eben auch schon so, als wenn es auf dem Weg ist, weil da eben schon die Titelseite hängt. Das Gleiche kann man sagen, wenn jemand eine Idee hat, etwas anders zu machen, ich sag mal, ein Blumengeschäft zu eröffnen, kann man doch sagen, macht er doch schon mal eine Visitenkarte von dem Blumengeschäft.
Ja, ja, das finde ich einen sehr geilen Hack sozusagen. Also real zu träumen, den Traum mal richtig zu fühlen, wie fühlt sich dieser Traum denn an? Ne? Gestalte dein Albumcover, ne?
Ja, ja, genau. Genau.
Genau, oder
also es ist Prototyping, wenn du so willst. Ne?
Genau, ja. Und dann bekommt man Angst, aber vielleicht auch so einen Kick und nochmal so einen Adrenalinstoß, das intensiver zu verfolgen.
Auch. Ja, und es ist wirklich gut. Ne? Also von diesem Buch zum Beispiel habe ich einigen sehr engen Freunden schon erzählt und die fragen mich immer, und das ist grauenvoll einerseits, ne? Was ist eigentlich mit deinem Buch? Und ich sage, hör auf. Ne? Und denke zeitgleich, gut, dass du mich daran erinnerst.
Ja. Sehr gut. Genau, und wenn wir jetzt nochmal gucken, dann kam das Thema Moderation, das Thema Jeopardy und wie kam dann der Coach oder war der Keynote-Speaker?
Ja, das war zweistufig tatsächlich. Also beim Moderator ist es ja so, dass du, wenn du so Fernsehprojekte hast, wirst du, also dann werden Agenturen auf dich aufmerksam. Es gibt ja Moderatoren, Agenturen, die dich in die Privatwirtschaft, in die Eventbranche vermitteln. Und ich habe dann eben eine große einen großen Event mal moderiert in Berlin im ICC für eine große Industrievereinigung. Hm. Und dann war ich ja eben nur Moderator, aber dann sagte eben jemand von der Eventagentur, könntest du uns den Gefallen tun, einmal bitte auf diese Vorträge von den Vorständen gucken, weil die sind so grauenvoll.
Hm.
Und dann habe ich erstmal gesagt, ich bin ja kein Trainer, wie soll das denn gehen?
Ja, ja.
Ne?
Ja.
So. Und dann haben die gesagt, aber du weißt ja, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß für mich, wie es geht. Das ist ja was anderes, es zu wissen für andere, wie es für die geht. So. Ja. Aber dann haben die mich sehr freundlich gebeten und habe ich gedacht, auch da wieder, ne, was hast du zu verlieren? Also das ist an sich so ein prägender Satz. Hab mir das, also die Situation war dann so ein bisschen schräg damals, also aus der Balance kann man sagen, weil ich war kurz knapp über 30, die Herren waren knapp über 60. Alles gestandene Vorstandsvorsitzenden von irgendwelchen Familien AGs. Mhm. So, das waren die Präsidenten, Vorstände, da sollte so ein präsidialer Wechsel stattfinden.
Ja.
Und dann habe ich, man kann sich in etwa das Gefüge vorstellen, ne? 30 und 60, da haben die gedacht, was will das Jüngelchen denn jetzt uns erzählen?
Ja.
Dann haben wir aber tatsächlich 2,5 Stunden sehr nett, sehr intensiv gearbeitet und am Ende gab es dann den höchstmöglichen Applaus, den es damals von denen geben konnte, glaube ich. Die haben dann auf die Tischkante geklopft, also im Sinne von Applaus, Applaus. Und ich konnte dann eben am Abend in der Veranstaltung sehen, wie viel das gebracht hatte. Das war, und das sagte
da hast du auch, sozusagen dein Erfolgserlebnis gesehen.
Absolut. Und habe gedacht, mein Gott, was ist das denn für ein toller Beruf?
Ja.
Also mit dem ich im Leben nicht gerechnet hättest, wenn du mir dann 3 Jahre zuvor gesagt hättest, weißt du, du wirst irgendwann Trainer werden, hätte ich gesagt, wie und warum? Keine Ahnung, warum. Aber es hat sich eben daraus ergeben, ne, aus dem eigenen Tun zu überlegen, kann ich das, was ich da selber tue, auch anderen Menschen irgendwie beibringen. So, und das fand ich so grandios, dass ich dann dieses Unternehmen Präsentarium gegründet habe.
Ja.
Das gibt es jetzt mittlerweile seit fast 30 Jahren. Und der nächste Schritt, das ist das jetzt mit dem Keynote-Speaker. Da war es so, dass jemand gesagt hat, sag mal, du machst doch so Seminare, zweitägig, kannst du das auch in einer halben Stunde sagen. Das geht nicht, dann müsstest du sehr schnell sprechen. Ist tatsächlich auch, wenn man es genau beleuchtet, eine völlig, also ganz andere Geschichte.
Ja.
Während du in der Weiterbildung, also im Seminar, im Coaching ja wirklich Menschen konkret weiterbringen kannst, sodass du nachher ein Ergebnis siehst. Das passiert bei einem Vortrag an sich nicht. Ein Vortrag kann eine super Inspiration sein, kann eine Motivation sein, ne? Aber ist dann schon ein ganz anderer Beruf. Hat dann tatsächlich auch so roundabout 5 Jahre gedauert, bis ich für mich dann auch eine Positionierung gefunden hatte und eben auch den Vortrag so hatte, dass ich gedacht habe, das kann ich mit der Welt irgendwann mal teilen.
Ja, also das war sowas, worauf du hingearbeitet hast. Und es ist ja was ganz anderes als das direkte Coaching. Aber was ich jetzt auch faszinierend fand, das, was du erzählt hast, du hast so gespürt, du hast den anderen geholfen.
Ja.
Und das gibt einem auch nochmal eine andere Befriedigung, als wenn man sich selber nur gut darstellt.
Absolut.
Ne? Sozusagen. Ne?
Also ich
wenn man wirklich merkt, dass man was bewirkt hat. So.
Ja, ja. Ja, das genau. Also und das ist tatsächlich, ich sag mal, auch von den Berufen, die ich jetzt da, von denen wir jetzt gesprochen haben, die ich dann mal hatte, ist es an sich auch der Beruf, der am zufriedensten macht. Also ne, ich habe ja auch aktuell noch die Autorengeschichte, ich habe diesen Speaker-Beruf, ich habe diesen Trainerberuf. Ich liebe den Speaker-Beruf, weil ich mag eben auch so große Kontexte, ich mag die Bühne, ich mag auch den Applaus. Ich freue mich, wenn viele Menschen gleichzeitig Spaß haben und so. Also das ist so ein bisschen ein Bühnengehen, aber der Trainerberuf ist schon wirklich der ganz unabhängig wirklich vom Geld. Den mache ich, weil ich jedes Mal sehe, in jedem Seminar, in jedem Coaching, guck dir das an, wie dieser Mensch, der sich womöglich noch schwer getan hat, vor einem Tag plötzlich aufblüht und all dieses Wissen, was er oder sie gesammelt hat, all diese Expertise, die ohnehin schon da war, plötzlich wirklich auch spürbar präsentieren kann. Und das ist ein unglaublich schöner, sind unglaublich schöne Momente.
Das ist toll, das klingt sehr gut. Ja, spannend. Also das waren tolle Neuerfindungen, die sich da so ergeben haben bei dir in deiner Gerrit Dunst Story. Kann man als Musical bald vielleicht auch aufführen. Genau, nee, aber ernst, was ich noch fragen wollte, wenn man gerade eigentlich denkt, es ist alles okay, aber dann ist man vielleicht Kodak oder Nokia und es ist nicht so okay, ne?
Mhm.
Aber Was kann man denn machen, jetzt mal nur so als Inspiration für uns, wenn man eigentlich denkt, es ist gerade alles okay, wenn man aber trotzdem vielleicht proaktiv schon mal so ein bisschen über das Neuerfinden nachdenken könnte, spielerisch oder einfach so, um nicht einzurosten oder um sich selber auch noch mal so ein bisschen zu challengen oder zu gucken, ob da vielleicht nicht noch irgendwelche Träume liegen, an denen man noch mal was machen könnte.
Ja, also ich denke mal, man kann einfach zu jeder Zeit sich immer mal fragen, gibt es da draußen nicht irgendwas, was mich noch interessiert? Also es braucht ja so ein gewisses Selbstbewusstsein, und das Selbstbewusstsein klingt immer so, als wenn man so ein Muscle-Shirt anziehen würde oder so. Selbstbewusstsein, wenn man es auseinanderzieht, heißt ja an sich nur, dass man sich über sich selbst bewusst ist. Ne? Also weiß, wer man ist und weiß, welche Talente man hat, was einem Spaß macht und so. Das braucht bestimmt so ein paar Jahre, bis man das dann wirklich weiß. Aber von da ausgehend wirklich zu überlegen, was kann ich denn damit noch anfangen? Und wenn man dann, ich sag mal, unterwegs ist, ich war mit meiner Frau vor einigen Tagen in Barcelona, das ist ja eine extrem inspirierende Stadt. Ich finde, obwohl sie so ganz anders aussieht als New York, ist Barcelona für mich ähnlich inspirierend wie New York, eben auf europäischem Boden. Und wenn du da durchgehst, einfach mal überlegen, also mit dem, was du da hast an Talenten und an Freuden, was geht da noch, sich einfach inspirieren zu lassen? Und womöglich auch, ich meine, wir sind ja heute, wir haben alle KI, wir haben ChatGPT, wir haben all diese anderen Tools, auch einfach vielleicht mal eingeben, was du bisher machst und sagen, was dich noch so interessiert und mal die künstliche Intelligenz mitspielen lassen. Also Tatsache ist, meine Tochter hat sich ihren Beruf, von dem sie vorher nicht wusste, dass der existiert, die hat sich den damals ergoogelt. Die hat gesagt, ich bin an medizinischen Themen interessiert, ich bin an psychologischen Themen interessiert, habe aber keinen Bock, Medizin zu studieren.
Ja.
Was gäbe es denn so? Und da gab es zwei Hinweise, nämlich Logopädie und Ergotherapie. Und heute ist sie eine unglaublich glückliche und sehr erfolgreiche Ergotherapeutin. Die hat sich das wirklich ergoogelt.
Ja, ja.
Ne? Und ich glaube, das können wir tatsächlich nutzen. Ne? Oder vielleicht mit guten Freunden reden und die mal fragen, was siehst du denn noch in mir?
Ja, was siehst du denn noch in mir? Ist auch nochmal eine gute Frage. Es kostet ein bisschen Mut, aber das ist auf jeden Fall noch besser als ChatGPT zu fragen, finde ich.
Ja. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis nochmal überlegen, was hast du als Kind gemacht? Also das kann ich auch wirklich allen Eltern raten, wirklich mal zu schauen, wenn du da dein Kind, deinen Sohn, deine Tochter beobachtest und dich fragst, wo geht es denn mal hin? Diese Frage, was willst du denn später mal werden, die ist ja an sich obsolet, weil was sollen die Kinder da antworten? Die können vielleicht sagen, was sie in den nächsten 3 Jahren machen, aber ob nach 3 Jahren dieser Berufswunsch noch da ist, ist ja noch eine andere Frage. Ja. Aber sich wirklich mal zu überlegen, was haben die Kinder denn damals völlig ohne Filter denn einfach so gemacht und wo könnte diese Reise hingehen? Ich glaube, das kann zu glücklicheren Menschen führen. Also meine Tochter, von der ich eben gesprochen habe, Ergotherapeutin, hilft also Menschen. Die hat als Dreijährige, da konnte die gerade laufen, ist die schon mit auf dem Spielplatz mit Pflastern von Mutti zu Kind gelaufen und hat diese Kinder versorgt. Also
hatte da schon so ein Gefühl, dass man Leuten helfen kann.
Absolut, absolut. Und da, also sowas wahrzunehmen oder wahrzunehmen, dass da jemand ist, der vielleicht darstellerisch wahnsinnig, wahnsinnig drauf ist und sich das mal anzugucken. Ich glaube, das. Also ich glaube, es gibt zu viele Ärzte, die Kinder von Ärzten sind. Es gibt zu viele Juristen, die Kinder von Juristen sind. Die sind das dann geworden, weil es nichts anderes...
Hatten auch nichts anderes vor der Nase. Na, wussten vielleicht nicht, was es anderes noch geben könnte.
Genau.
So, das ist ja auch so ein Problem, ne? Wenn du jetzt von der Schule kommst. Du hast ja keine Ahnung, weißt ja gar nicht, was es alles gibt. Ne?
Also, richtig. Ja, und es wird ja immer schlimmer. Also ich habe irgendwann mal gehört, wie viele Studiengänge es mittlerweile in Deutschland gibt. Das ist ja, glaube ich, sechsstellig. Also, dass man da irgendwann den Faden verliert und überhaupt nicht mehr weiß, in welche Richtung das gehen soll. Aber das es entspringt natürlich dem Gedanken, was will ich denn studieren? Aus meiner Sicht die komplett falsche Frage.
Total, ja. Ne?
Also, was bewegt dein Herz?
Ja.
Würde ich fragen. Und dann kann man ja mal gucken, ob da überhaupt ein Studium für notwendig ist. Vielleicht ist es ja auch eine Ausbildung oder es ist ein Praktikum. Ich hab einen Freund, der, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, der wollte eigentlich Schauspieler werden, ist dann irgendwann nach Kanada gegangen, so Schüleraustausch, und ist dann dazu, zu Amnesty International gekommen, also so ein NGO, hat dort so seine Wege gemacht, hat dann studiert, hat Arabisch gelernt und hat sich irgendwann beworben auf eine Stellenanzeige der UNO und nichts in dieser Stellenanzeige hat zu ihm gepasst. Also der Anforderungen, die da stand, nichts. Aber er fand diesen Job wahnsinnig interessant. Natürlich auch die, die Orte, wo man da arbeitet, nämlich in Genf und in New York.
Ja.
Und er hat den Job trotzdem bekommen. Und zwar nur deshalb, weil er eine Dokumentation, eine Filmdokumentation gemacht hat, in der er mit dem Fahrrad über die Flüchtlingsroute gefahren ist und sich von einem Kameramann hat begleiten lassen aus Eigeninitiative. Ne? Also es ging nicht um ein Studium, es ging nicht um ein besonderes Wissen oder um Sprachen, sondern es ging einzig und allein darum, da ist ein Mensch, der scheinbar hochgradig interessiert ist an diesem Thema, in diesem Fall Flüchtlinge. Und dann hat die UNO in New York gesagt, du bist es.
Ja, das ist auch so, wenn man selber Vorstellungsgespräche macht, natürlich das Tollste, wenn das Leute sind, die so ein Feuer haben und Bock haben. Ne? Das ist unheimlich viel wert und das überzeugt dann halt auch einfach.
Genau,
ne?
Genau.
Ja. Muss man sich natürlich auch erst trauen. Ne? Also dein Freund musste sich das dann auch trauen. Dann haben vielleicht auch manche gesagt, ja, ist doch Quatsch, du entsprichst gar nicht den Kriterien. Er hat aber gesagt, nee, ich mach's trotzdem.
Ja, absolut.
Das hat sich dann gelohnt, ne?
Ja, also,
dass
schon
man
wieder,
einfach auch mal ein bisschen stur sein darf, ne?
Ja, es kommt wieder dieser Satz, von dem ich glaube, dass da was dran ist. Vielleicht ist das auch eine gewisse Sturheit, die ich in mir trage. Also, was soll mir denn passieren? Also, was soll denn schlimmstenfalls kriegst du eine Absage? So. Wenn du gar nichts machst, kriegst du eh eine Absage, weil dann wird es nichts werden.
Ja.
Also, es gibt doch immer diese eine Chance und die kann man doch nutzen.
Ja. Das finde ich einen tollen Schlusssatz. Was soll mir schon passieren? Let's try it. Mach's und leg los.
Genau.
Vielen Dank, Gerrit, für das tolle Gespräch.
Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Das war unser Talk mit Gerrit Danz. Ja, unser Monday Takeaway ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir uns regelmäßig neu erfinden müssen. Und das ist gar nicht schlimm, sondern macht Spaß und bietet fantastische neue Möglichkeiten, wenn man es richtig macht. Und jetzt unsere Weekly Challenge. Was hast du denn als Kind gerne gemacht oder besonders gut gemacht? Da nochmal nachforschen und schauen, kommt das denn heute noch vor? Macht das immer noch Spaß? Oder wie kann man das denn weitermachen und ausbauen? Und zweitens, wenn es so einen Traum gibt, dann visualisier den mal ganz konkret. Bau dir dein Buchcover, dein Plattencover oder deine Visitenkarte. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unser tolles Team. Hier war Make My Monday, der Kreativ-Podcast. Jede Woche neue Inspiration. Liked uns, kommentiert uns. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder da seid, wenn es heißt Make My Monday. Jetzt einen guten Start in die neue Woche wünscht euch Christopher. Ciao, ciao.